Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Literatur und Philosophie ziehen sich seit jeher stark an. Und ein Autor, der schon lange versucht, da jenseits aller Gattungsgrenzen etwas zu erfinden, ist der in Zürich lehrende Philosoph Michael Hampe. Jetzt ist ein neues Buch von ihm erschienen unter dem Titel Die Wildnis, die Seele, das Nichts. Und Eike Gebhardt hat es für uns gelesen. Herr Gebhardt, dieses Buch, das setzt sich ja ganz offensichtlich aus ganz unterschiedlichen Textsorten zusammen. Essay, Lyrik, Erinnerungen, Gespräche mit einer künstlichen Intelligenz. Was kommt denn dabei raus, wenn man das alles mischt?
Also bis man versucht, Hamlet zu zitieren, ist es Wahn, so hat es doch Methode. Das Ganze klingt erstmal und ist aufs erste Lesen einfach ein Versuch eines Philosophen, gezielte Desorientierung zu betreiben, uns die Selbstverständlichkeiten, denen den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Es ist erstmal verwirrend. Immerzu geht es im Zickzack hin und her. Es geht auf Tangenten, es geht auf Nebengleise und so weiter und so weiter. Was eigentlich der ganze Zweck dieser Sache ist, ordentlich, menschliche Ordnungen sind von Menschen gemacht, daher unsicher, daher von Menschen auch revidierbar. Und diesen Punkt will, man muss die Story kurz dazu erklären, der junge Philosoph, der inzwischen längst verstorben ist, an Cambridge studiert hatte, dort die Erinnerungen seiner Lehrerin, die gehen ins Buch ein, sein Biograf Aaron spielt eine Rolle, der unterhält sich mit der künstlichen Intelligenz, wie Sie eben erwähnt haben, mit namens Kagami. Und dann gibt es noch diverse Spekulationen und Nebengleise und so weiter und so weiter. Das Ganze ist praktisch ja eine Frage der Entdeckungsreise dessen, was die stillschweigenden Voraussetzungen unserer alltäglichen Selbstverständlichkeiten sind.
Aber gibt es denn da irgendwas wie einen inhaltlichen roten Faden, ein Zentralthema für den Autor?
Das ist in der Tat so, das hat ja mal Herr Hampe mal im Interview gesagt, es geht um die Frage des wirklichen Lebens. Was ist das wirkliche Leben? Denken wir doch daran, dass wir zum Beispiel, wenn wir was erleben wollen, eine Abenteuerreise buchen, daher ja auch der Titel, irgendwas Wildes, in uns tief, sedimentiertes, was raus will, aber was die sozialen Rollen nie gestatten, dass es ausgelebt wird. Das heißt, diesem Thema, weil man ja nicht weiß, wo es ist, das wirkliche Leben, muss man sich nicht zielgerichtet, denn wir wissen ja nicht, wo das wirkliche Leben ist, annähern, sondern man kann das formal so beschreiben, in wachsenden konzentrischen Kreisen, die immer mehr einschließen und die dadurch natürlich beinhalten, dass man dauernd die Perspektive wechselt, dauernd etwas relativiert, dauernd in eine andere Richtung wieder aufbricht, damit es irgendwann mal kumulativ dazu führt, dass man irgendwas in den Händen hat. Der Nobelpreisträger Faulkner hat das mal so schön gesagt, seine Romane, die seien die 13 Arten, einen Vogel zu führen, da wird dieselbe Geschichte von 13 verschiedenen Perspektiven erzählt. Sie überschneiden sich alle in irgendeinem Bereich und da, wo sie sich überschneiden, kommt man der Wahrheit, der Wirklichkeit vielleicht am nächsten.
Ist das denn so eine Art Polemik, was Herr Hampe da versucht? Das suggeriert ja der Untertitel mit dem wirklichen Leben über das wirkliche Leben. Wogegen geht es da?
Es geht um genau diese Sicherheiten, wie ich erwähnt habe. Nicht umsonst füllen amerikanische Autoren des 19. Jahrhunderts einen großen Teil erstens der Essays dieses jungen Philosophen, des Verstorbenen, zweitens auch die Spekulationen immer wieder am Rande, Melville, Thoreau, Emerson. Und die große Entdeckung des amerikanischen 18. Jahrhunderts war die Ambivalenz, die Ambiguitäten, dass nichts so ist, wie es scheint. Zum Beispiel in einem frühen Roman von Melville strandet der Held auf einer Insel, wird freundlich aufgenommen von den liebenswerten Menschen, entdeckt er plötzlich diesen Kannibalen. Oder er fährt mit seiner Geliebten auf diesem wunderbaren blauen Meer, aber unter der Oberfläche, da warten Haie und so weiter. Die Ambivalenz all dessen, woran wir uns halten, das ist praktisch sozusagen das, ja, wenn es ein durchgehendes Thema gibt, überhaupt.
Es gibt ja wohl, habe ich gelesen, eben eine künstliche Intelligenz, die in diesem Buch als Gesprächspartnerin auftritt. Das haben Sie auch schon erwähnt. Was ist das für ein Einfall? Was hat die für eine Funktion?
Als allwissender Gesprächspartner praktisch. Sie weiß ja alles, sie hat sämtliche Archive, es ist ein Sie übrigens, zur Verfügung. Warum es ein Sie ist, weiß man nicht. Es sind ja angeblich geschlechtslose Intelligenzen. Aber wie dem auch sei, ganz interessant ist, dass natürlich eine künstliche Intelligenz eigentlich nur beinhalten sollte, was in sie reinprogrammiert wurde. Also Menschheitsgeschichte, menschliche Denkformen und dergleichen. Das heißt aber auch, dass sie die Selbstverständlichkeiten und Hierarchien und Prioritäten und Gewichtungen, die wir vornehmen, im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich ja sehr geändert, auch nicht so richtig akzeptieren kann. Sie ist unglaublich gelassen in diesen Konversationen. Also mir würde der Senkel das Hirn platzen, wenn ich die dummen Fragen dieses Biografen, der sich mit ihr unterhält, erleben würde. Der Witz dabei ist natürlich, dass sie abstrahieren kann von all dem, was uns wichtig und selbstverständlich ist. In der Psychiatrie nennt man das allusives Denken bei Schizophrenen, ist aber gleichzeitig eine sehr kreative Form, das Leben per Experiment zu bewältigen. Und das, glaube ich, zeichnet sie auch. Das ist die ganz, ganz wichtige Funktion davon. Wir hängen uns immer an Ziele. Ziele verarmen uns. Und dadurch, weil wir nicht links und rechts gucken. Und das hat ja die künstliche Intelligenz gar nicht. Und Hampe selbst hat das mal so schön ausgedrückt. Eigentlich ist der ganze Vorteil von der Sache Selbstfindung durch Selbstvergessenheit, indem wir eben davon abstrahieren, was wir als stillschweigende Selbstverständlichkeiten gelebt haben.
Eike Gebhardt über ein neues Buch des Philosophen Michael Hampe, Die Wildnis, die Seele, das Nichts über das wirkliche Leben. Erschienen ist dieses Buch beim Hansa Verlag. Es hat 417 Seiten und kostet 26 €.